Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich einen Gast, der zwei scheinbar gegensätzliche Welten miteinander verbindet. Geschwindigkeit und Stille, Bewegung und Beobachtung. Benny Groß, Fotograf, Radfahrer, Beobachter. Auf seiner Webseite nennt er es Stille und laute Momente. Ich würde sagen, es ist der Zwischenraum, der ihn interessiert. Genau dorthin möchte ich heute mit ihm reisen. Hallo Benny, guten Morgen.
Guten Morgen, Beate. Servus.
Ich habe dich schon gefragt, wie warm es bei euch ist. Und du hast mir berichtet, dass es bei euch genauso hochtemperaturig ist wie bei mir in Düsseldorf. Wie kommst du damit klar?
Soweit eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also die Temperatur, es ist nicht meine Favoritentemperatur, aber ich komme damit einigermaßen klar, sagen wir es mal so.
Benny, du bist noch wesentlich jünger als ich und daran wird es wohl liegen. Ich komme mit diesen Temperaturen überhaupt nicht klar. Hinzu kommt mein Heuschnupfen. Wie man hört, hat er auch wieder meine Stimme fest im Griff. Egal. Benny, du bist Radfahrer als Hobby. Das ist richtig. Und genau. Du lebst in Oberndorf, einem dorfähnlichen Gemeinschaft, oder?
Ja, es ist eine Kleinstadt mit circa 15.000 Einwohnern. Mit verschiedenen Eingemeinden, aber ja, es ist ein bisschen kleiner, sagen wir mal so rum.
Ja, okay, aber du fühlst dich da wohl.
Ja, sehr wohl, ja. Muss ich sagen, wohne jetzt seit, 36 Jahren wohne ich hier.
Wow, ja, okay, gut. Ja, ich wohne, glaube ich, auch schon so lange in Düsseldorf. Ich musste es auch rechnen, aber das ist jetzt, Zahlen sind irgendwie nicht meine Sache. Sag mal, was war denn zuerst da? Die Fotografie oder der Radsport?
Also im Prinzip war als erstes der Radsport da. Das muss ich so sagen. Also ich habe schon gerne immer fotografiert, aber der Radsport war als erstes da. Also ich habe ungefähr mit 16 Jahren oder mit 15, 16 den Radsport begonnen. Bin dann auch tatsächlich Rennradrennen gefahren auf Lizenz und jegliche Art. Und im Prinzip war es Rennradfahren als erstes da, genau.
Was fasziniert dich am Rennradfahren?
Ja, das ist so eine Sache. Irgendwie kommt man dadurch an eine Grenze und versucht, die natürlich weiter herauszuzögern in irgendeiner Form. Das heißt, also am Anfang, wie gesagt, bei den Rennradrennen auf Lizenz war es immer so ein bisschen, man fährt dahin, fährt die Rennen und irgendwann habe ich dann dieses Langstreckenmäßige, fand ich dann gut. Weil man dadurch irgendwie an eine Grenze kommt, nicht mal unbedingt leistungsmäßig, aber mental, und das hat mich, das fasziniert mich irgendwie.
Denkst du, das ist eine typische männliche Eigenschaft?
Nee, kann ich ganz klar sagen, nee. Weil es fahren so viele, oder immer noch zu wenig, aber fahren doch relativ viel Frauen mit, die auf diese Langstreckengeschichten gehen, wo es mich fasziniert mich auch wahnsinnig, wie man das so auch durchsteht als Frau, weil das sind andere Probleme irgendwie, was man hat, oder Sorgen und wie auch immer, und das dann so allein durchzuziehen, finde ich schon echt gut, muss ich sagen.
Ja, also ich finde das auch beeindruckend. Ich finde jede Art von Leistungssport, die man so als Hobby betreibt, einfach beeindruckend. Also ich bin ja gerade körperlich nicht die Fitteste, aber egal, ich hoffe, dass ich wieder dahin komme. Ich bin ja unglaublich gerne Rad gefahren, wirklich sehr gerne. Ich bin sogar mal, als meine Tochter noch klein war, das war so in den 1980er Jahren, sind wir mal mit dem Rad von Düsseldorf bis nach Holland gefahren und damals gab es noch keine E-Bikes. Also ich hatte meine Tochter hinten drauf und mein Mann hatte unser Zelt hinten drauf. Und so waren wir unterwegs und das war wirklich toll. Also ich meine, in Holland fährst du immer gegen den Wind, das ist gemein. Ist egal, wo, in welche Richtung du fährst in Holland immer gegen den Wind. Und meine Tochter, die saß hinten drauf und sagte, Mama, du musst aufschreiben, wo wir hierher fahren. Wenn ich groß bin, will ich unbedingt wieder hierhin. Also von Nordrhein-Westfalen aus bist du halt schnell in Holland und schnell am Meer. Und das haben wir mit dem Rad gemacht und ich bin bis zu meinem, ich hatte einen Unfall, ich habe mir ein E-Bike gekauft, war unglaublich happy, ich bin in der Corona-Zeit ganz viel Rad gefahren, das war total toll und es ist einfach, ja, du erlebst die Landschaft und die Gegend einfach anders auf dem Rad. Und dann bin ich mit meinem Vorderrad halt in die Straßenbahnschienen gekommen und ich hatte Gott sei Dank einen Helm auf und ich habe den Aufknall auf dem Boden gehört, ja. Also du fährst ja mit einem E-Bike nicht langsam und ich war damals ja noch 30 Kilo schwerer, als ich jetzt bin. Und ich hab gehört, wie mein Helm auf die Erde geknallt ist. Und wenn das mein Kopf gewesen wäre jetzt nicht so gut gewesen.
Ja, das, das,
Ich hatte ganz viele blaue Flecken, aber nichts gebrochen. Aber seitdem habe ich einfach Angst, aufs Rad zu steigen. Also ich hatte mir den Arm verletzt und konnte eben aktuell nicht sofort wieder aufs Rad steigen, weil ich das Rad nicht hätte halten können, aufgrund dieser Blutergüsse und dieser Zerrung, die ich im Arm hatte. Und seitdem traue ich mich nicht wieder drauf, obwohl ich große Lust hätte. Und ich denke mir, vielleicht finde ich ja jemanden, der mich einfach mal begleitet. Und ich traue mich dieses Jahr wieder. Ich muss mal schauen. Hattest du schon mal einen Radunfall?
Ja, tatsächlich. Aber die sind immer relativ glimpflich ausgegangen, muss ich sagen. Also beim Rennen, klar, da haut es einmal da rutscht man mal weg oder so. Aber so jetzt was richtig Gravierendes hatte ich jetzt tatsächlich, toi, 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 klopfe ich auf Holz, hatte ich zum Glück noch nicht.
Und du trägst auch einen Helm beim Radfahren? Ja.
Früher war das nicht so gang und gäbe. Da ist man da mal als Jugendlicher oder sowas öfters mal ohne Helm gefahren. Aber ich kann es nur befürworten, weil, wie gesagt, wenn man dann mal irgendwie doch unglücklich fällt oder wie auch immer, dann der Helm hat schon seinen Sinn und Zweck.
Du, bin lange, viele Jahre ohne Helm gefahren, natürlich, weil das Bewusstsein ja einfach nicht da war. Und dann habe ich mal Berichte gesehen und dann habe ich mir einen Helm gekauft. Und wie gesagt, seit meinem Unfall weiß ich, wie gut das war, dass ich einen Helm auf hatte, weil, egal. Sag mal, gab es einen Schlüsselmoment auf dem Rad, wo du wusstest, hier muss ich die Kamera zücken?
Oh, nö, eigentlich nicht. Also noch versuche ich es eigentlich so ab und zu, wenn man so freizeitlich, ohne dass man trainieren geht oder sowas, wenn man dann fährt, den ich schon ab und zu mir gerne die Kamera mitnehme. Aber manchmal ist es irgendwie auch einfach unpraktisch, so muss ich sagen. Aber die Momente habe ich ab und zu, wo ich dann doch eine kleine Kamera mitnehme, so eine Click-and-Shoot-Kamera oder irgendwas, wo ich dann doch mal so ein, zwei digitale Fotos mache, wo ich denke, das ist jetzt der Moment, weil man natürlich, wenn man auf dem Rad sitzt, einen Haufen Eindrücke kriegt von außen, die man manchmal so gar nicht sieht. Auf der anderen Seite ist man auch manchmal zu schnell, um es dann vielleicht detaillierter zu sehen oder sowas, aber ja, ab und zu habe ich es dabei, aber nicht oft.
Sag mal, wann hast du angefangen zu fotografieren?
Während der Corona-Zeit im Prinzip.
Also warum?
Weil ich da davor irgendwie einen Hänger hatte, was den Sport und alles anging, und habe irgendwie nach was Neuem gesucht. So muss ich sagen. Also bin da viele Marathons gefahren und habe dann irgendwann das Laufen angefangen. Aber das wurde mir dann irgendwann alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, so jetzt schmeiße ich alles ins Eck und lass es und suche mir was Neues. Und hatte mir dann eine Nikon-Kamera geholt, eine Digitalkamera, eine Spiegelreflex, und kam damit eigentlich nie so richtig zurecht, muss ich sagen.
Warum nicht?
Oder anders, naja, auf Automatik kann ich sie ja stellen, das funktioniert schon, dann macht's auch Bilder, aber ich hatte irgendwie den Anspruch gehabt, dass ich das eigentlich, die Bilder gerne auf manuell machen würde. Und ein guter Freund von mir, dem habe ich dann irgendwann mal zur Seite genommen, weil er auch fotografiert, und habe ihm dann gesagt, du musst mir mal erklären, wie das mit der Kamera ist. Egal, was ich mache, ich stelle es auf manuell, da kommt nie ein Bild raus. Und dann hat er mir das so grob erklärt mit der ISO, mit der Blende, mit Tod und Teufel. Und dann habe ich mich so langsam da reingefuchst, muss ich sagen.
Aha, also Blende und Zeit sind die maßgeblichen Faktoren bei der Entstehung eines Bildes. Also du hast nie analog fotografiert, du hast direkt mit einer Digitalkamera angefangen. Genau. Das ist ja auch ein leichter Einstieg, weil es ja nur die Kosten für die Kamera gibt und nicht für die Materialschlacht, die man in der analogen Zeit noch hatte. So, und was kannst du noch beschreiben, was du so empfunden hast, wenn du die Kamera in die Hand genommen hast und deine Bilder gemacht hast?
Eigentlich finde ich es wahnsinnig, wahnsinnig beruhigend. Man ist dann auf einmal, man taucht irgendwie in so eine andere Welt, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist so, man ist irgendwie, man steht auf einmal neben den Dingen, das klingt komisch oder so, aber irgendwie.
Nee, ist ja so. Es klingt nicht komisch. Das ist ja genauso, weil du ja in dem Moment einfach fokussierst auf etwas Bestimmtes und quasi deine Umwelt ja ausschaltest.
Genau so ist es. Und wie gesagt, das hat mich dann irgendwie fasziniert, weil hinter der Kamera ist man dann einfach auf einmal ruhig und beobachtet dann so nur im Stillen und ist ruhig, und das liegt mir eigentlich oder gefällt mir eigentlich ganz gut daran, muss ich sagen. An der Fotografie quasi.
Okay, also das ist quasi die Stille, die du auch auf deiner Homepage beschreibst, die du dann empfindest und einfangen willst.
Genau, weil man irgendwie so als stiller Beobachter irgendwie hockt, also nicht unbedingt heimlich hinter dem Exo, das ja irgendwie so nicht, aber man nimmt die Welt irgendwie anders wahr durchs Objektiv oder wenn man ja durch den Sucher guckt.
Fällt es dir leicht, den Fokus zu halten beim Fotografieren? Also den Fokus aufs Fotografieren oder wirst du schnell abgelenkt?
Nö, das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also wenn ich die Kamera dann mal dabei habe, dann bin ich schon gern und viel am Fotografieren.
Was sind denn für dich laute Momente?
Oh je, laute Momente, das ist jetzt eine gute
Frage. Ja, im Gegensatz zu den stillen Momenten.
Ja, gut, ein lauter Moment ist, wie gesagt, wenn ich auf dem Rad hocke oder sonst irgendwie aktiv bewege oder so in dem Sinne. Das ist dann schon irgendwie lauter in dem Sinne.
Okay. Und still ist es, wenn du die Kamera in die Hand und den Sucher vors Auge nimmst?
Genau, dann wird's einfach still drumherum oder man findet so innerlich irgendwie was. Das ist ähnlich wie beim Radsport, aber anders.
Ja, das verstehe ich. Und was interessiert dich dann am meisten? Oder was ist das, was dich irgendwie antriggert, um jetzt die Kamera vors Auge zu nehmen?
Eigentlich sind es verschiedene Momente. Zum Beispiel, wir haben in Oberndorf, ich muss jetzt anders sagen, Fasching, das heißt bei uns fastet hier in Oberndorf. Und da ziehen verschiedene, oder nee, wir haben drei verschiedene Maskentypen, sagen wir mal so rum, Kleidle. Und bei uns ist es so, dass da gibt es den Schmutzigen, das ist der Donnerstag vor Fasching quasi. Und da zieht.
Das ist bei uns der Altweib, das ist bei uns der Altweib.
Ja, genau. Und genau, das ist es. Im Prinzip ist es dasselbe. Und da ziehen die halt durch die Kneipen oder Lokale und erzählen ihre Sprüche und ziehen ein bisschen über die Leute her und erzählen, was so ein bisschen in der Stadt passiert ist und über lustige Sachen. Und ja, das ist natürlich dann auch wieder irgendwie ein lauter Moment, wo ich dann denke, das ist gut, das kann man mal fotografieren. Aber da versuche ich es dann auch immer irgendwie so ein bisschen anders zu fotografieren, wie wenn man es jetzt vielleicht in der Zeitung sehen würde oder so, so sage ich es mal. Also das ist dann ein lauter Moment an sich, aber hinter der Kamera ist es wieder doch still.
Verstehe. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich hatte ja zu Anfang gemerkt oder festgestellt, dass du noch einen leichten sächsischen Dialekt hast. Als du jetzt angefangen hast, über die Fasenacht zu sprechen, hast du den verloren und eigentlich den anderen Dialekt gesprochen.
Okay.
Das fand ich gerade total faszinierend, was da gerade passiert ist. Es ist mir aufgefallen. Du kannst es dir immer anhören. Also ich wollte zur Fasenacht wollte ich gleich noch kommen, weil ich da auch einige Bilder entdeckt habe in deinem Feed auf Instagram. Okay. Aber sag nochmal, hat es irgendwie oder kannst du dich an ein Bild erinnern, das dich emotional besonders überrascht hat?
Ein Bild ist tatsächlich drin, also was mich persönlich emotional wahnsinnig berührt, ist, ich habe ein Bild, ist ein schwarzer Hintergrund, es gucken sich zwei Masken direkt in die Augen.
Mhm.
Das ist ein Bild, was mich wahnsinnig berührt hat, weil die linke Maske ist von meinem Sohn und die rechte Maske ist von mir.
Okay, ja,
und
wow.
Ja, aber wie das halt so ist, dann hat man die Masken irgendwie ausgerichtet und gemacht. Aber irgendwie, wenn ich mir das Bild angucke, da passiert schon irgendwas.
Ja, das ist ja toll.
Weil man manchmal irgendwie auch familiär, manchmal in einer Situation ist, wo man, ja, eigentlich soll das Augenhöhe darstellen. Das ist mal, jeder hat mal irgendwie seine Meinung, so muss ich es mal sagen. Und jeder macht sein Ding, ob das der eine richtig oder verkehrt findet. Das ist mal was anderes, aber es geht da irgendwie ums Akzeptieren. Und das Bild hat es irgendwie total beschrieben. Also das wollte ich damit irgendwie gar nicht ausdrücken, aber so, wenn ich das dann nachher angucke und sehe das Bild, das macht schon was.
Okay, also wie alt ist dein Sohn?
22.
Wow, ja okay, da ist das Thema Augenhöhe natürlich präsent, das ist richtig, ja. Ja, so ein Bild hat ja, das werde ich mir gleich angucken und werde ich auch mal kopieren und dazu den Podcast stellen. Also dieses Bild hat ja verschiedene Ebenen. Einmal die Maske und einmal das Vater-Sohn. Also finde ich total spannend. Hast du noch mehr solche Fotos?
Oh, da muss ich überlegen. So emotional. Also das, was mich so berührt, eigentlich nicht so richtig. Da müsste ich selber mal kurz nachgucken, in welche Richtung das geht.
Okay, aber du hast aber erfahren, dass du ein Foto gemacht hast, eigentlich ohne Absicht oder mit einer anderen Absicht, und dann hast du festgestellt, dass diese Wirkung des Fotos eine ist, die dich sehr berührt. Das ist doch toll.
Wahnsinnig berührt, ja.
Ja, ist doch großartig. Sag mal, mit welcher Kameraausrüstung arbeitest du aktuell?
Ich habe eine Nikon D5, was ist das, 5600.
Ah ja. 5600. Und mit welchen Brennweiten arbeitest du?
Momentan habe ich auf der Kamera eine 35er Brennweite. Also umgerechnet, glaube ich, müsste das dann eine 50er sein oder so in der Art.
Oh ja, und gefällt dir diese Brennweite?
Die gefällt mir ganz gut, ja.
Ja, okay. Und wie nah kannst du rangehen an dein Objekt mit dieser Brennweite? Das ist ja auch immer noch wichtig.
Wie nah? Was denke ich so? Das sind, ja, anderthalb Meter. Also je nachdem, was man halt ausdrücken möchte. Wenn man jetzt ein Gesicht fotografieren will oder ein Porträt machen will, dann empfinde ich das so, da muss man schon relativ nah rangehen an die Geschichte oder an die Person oder wie auch immer.
Aha. Okay, sag mal, arbeitest du in Einzelbildern oder arbeitest du in Projekten, Kurzzeit- oder Langzeitprojekte?
Das ist so eine Sache. Ich empfinde es als relativ chaotisch, aber ich würde jetzt mal behaupten, das sind immer eigentlich Einzelbilder. Ich hab den Gedanken, dass ich irgendwie mal gerne Projekt machen würde oder so serienmäßig, was über längere Zeit ist, um was zum Fotografieren. Aber so richtig den Schneid habe ich noch nicht dazu gefunden. Ich hab eins gemacht, dass ich von der Stadt Oberndorf ein paar Bilder drin habe, wo ich so denke, also das geht jetzt schon relativ lang. Also ich suche mir dann so immer ein paar Stellen und Momente aus. Aber das entsteht ganz spontan. Also ich kann nicht sagen, ich plane das jetzt, dass ich jetzt, sagen wir mal, morgen früh irgendwo hingehe und da mache ich dieses Bild. Das kann ich so nicht sagen. Das meistens entstehen die ganzen Bilder, was ich so mache, entstehen eigentlich relativ spontan.
Würdest du sagen, dass deine Kamera eher Tagebuch oder Kompass ist?
Oh. Ich würde sagen, sowohl als auch. ja.
Okay, bist du ein intuitiver Mensch?
Ja. Ja.
Das ist doch genau die richtige Herangehensweise an Fotografie, oder?
Den ich sagen, ja, aber bei manchen, also oftmals ärgert man sich, oder ärgern ist das falsche Wort, geht mir an Sachen ran und ich empfinde es bei mir persönlich, finde ich es irgendwie oftmals chaotisch, was das angeht. Und da denke ich bei anderen, das ist wahnsinnig, da wird das eingestellt und dort irgendwo gedreht und das habe ich irgendwie alles gar nicht so richtig. Bei mir, ich habe die Kamera spontan dabei und dann, man sieht dann was. Und dann wird halt dementsprechend, wenn man es selber gut findet, wird halt ein Foto davon geschossen. So in der Art. Aber so, dass ich das so richtig plane, das kann ich so nicht sagen, nee. Also ist alles aus dem Bauch raus.
Ja, das ist ja auch erstmal okay. Aber was du gerade beschreibst, den Widerspruch. Also ich habe ja eine Ausbildung gemacht und ich habe ja bestimmte Dinge gelernt. Und das ist das Handwerk, was ich beherrsche. Aber ich gehe im Grunde ans Fotografieren ähnlich intuitiv ran. Okay. Aber im Hintergrund ist eben die Technik, die ich beherrsche, weil ich das gelernt habe und seit unendlich vielen Jahren schon mache. Ja. Und als ich von der analogen Kamera auf die digitale umgestiegen bin, hat sich für mich eigentlich nichts verändert. Weil die Kamera ist immer noch das Werkzeug geblieben, wie es in der analogen Zeit auch war. Aber was du beschreibst, ist eben die fehlende Routine. Die kannst du nach 5 Jahren auch noch nicht haben.
Ganz klar. Woher denn? Woher?
Ja, genau. Und das ist das eine. Aber das andere, dass du intuitiv rangehst, das ist doch überhaupt in Ordnung. Die andere Frage ist, wo hast du sehen gelernt? Wer oder was hat deinen Blick geprägt?
Das ist auch eine gute Frage.
Danke.
Ich weiß, dass mein Opa früher auch relativ viel fotografiert hat. Und ich weiß nicht, ob das von ihm irgendwie kommt. Also er hat auch viel mit Filmen und so Zeug zu tun gehabt. Und ich weiß nicht, ob man das vererben kann. Aber so von wem ich das gelernt habe, keine Ahnung. Oder wie.
Auf jeden Fall gibt es eine familiäre Vorbelastung.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, also das ist nicht unwichtig. Also ich hatte auch meine Mutter hatte einen Bruder, der hat noch auf Glasplatten lichtempfindliche Emulsion gegossen.
Okay.
Und meine Mutter war eine begeisterte Hobbyfotografin. Also die war mit meiner Schwester ich bin ja nach dem Krieg erst geboren, meine Schwester ist aber 1940 geboren. Und es gibt Fotos von meiner Schwester als Kind. Also quasi mitten des Krieges hat meine Mutter fotografiert. Ich habe keine Ahnung, wo sie das Geld dafür hergenommen hat, wo sie die Filme herbekommen hat oder wo sie hat entwickeln lassen. Das kann ich sie leider nicht mehr fragen. Aber diese Bilder sind natürlich unglaubliche Schätze, die wir heute noch haben, weil sie das gemacht hat. Und ich habe einmal gesagt, ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, wir hatten weder ein Auto noch einen Fernseher und auch kein Telefon, aber wir hatten eine Kamera. Und meine Mutter hat diese bedient. Also ich glaube, dass so etwas schon nicht unwichtig ist. Und ich bin Fotografin geworden. Also gut, da gibt es noch andere Gründe, warum ich das geworden bin, aber ich glaube schon, dass es solche familiären Prägungen gibt. Und dir ist jetzt gerade spontan dein Opa eingefallen, als ich dich gefragt habe, wo du sehen gelernt hast. Das ist doch toll. Also
auf jeden Fall.
Ja. Und gibt es in deiner Arbeit ein Motiv, das für dich viel mehr zeigt, als man auf den ersten Blick sehen kann?
Oh.
Also sowas Ähnliches wie mit den Masken, was dir mit den Masken passiert ist, meine ich.
Jetzt müsste ich da mal gerade nachstöbern. Das fällt mir, also so spontan fällt mir jetzt kein Bild ein, was man mal irgendwie gemacht hat oder was ich online gestellt habe. Jetzt muss ich überlegen, oh je.
Na, dann versetz dich doch einfach mal in die Situation. Du gehst spazieren oder fährst mit dem Rad oder bist irgendwo und hast plötzlich den Impuls, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und dann machst du ein Foto und dann guckst du das später an. Und was fällt dir dann dazu ein? Oder gibt es da etwas, was du dann plötzlich siehst, was du eigentlich nicht gesehen hast, als du das Foto gemacht hast?
Ach so, in die Richtung. Da nehme ich gleich mal das Beispiel von gestern. Ich habe gestern ein Bild online gestellt von einem... Ich habe hier im Garten einen Baum stehen und in diesem Baum ist ein großes Loch drin und da drin hat eine Spinne ein Spinnennetz reingebaut oder ein Gespinst. Das sieht gar nicht aus wie ein Spinnennetz, ist einfach nur... in Gespinst. Und das hat mich irgendwie so dran erinnert. Also ich habe das Bild gemacht, fand es total spannend, das zu machen, weil man nicht gleich auf Anhieb sieht, was es sein soll oder was es ist. Aber das hat mich dann irgendwie dran erinnert, wie viele verschiedene Wege man gehen könnte. Also ich habe es auch auf dem Instagram so beschrieben. Verschiedene Wege gehen in dem Sinne oder gibt es richtig, gibt es falsch. So, also das ist so ein Bild, wo du... ja, wo man dann überlegt, in welche Richtung was tendiert. Oder man sieht dann erst im Nachhinein, was es sein könnte. Am Anfang war es bloß, mir hat es einfach gefallen, das Motiv, muss ich sagen.
Lass uns doch mal genau bei dem Moment bleiben, wenn du sagst, es hat mir gefallen. Kannst du das? Ich weiß, so eine Frage einem Mann zu stellen, ist irgendwie sehr schwierig. Beziehungsweise es ist für einen Mann sehr schwierig, so eine Frage zu beantworten. Aber kannst du dich daran erinnern, was dieses Gefallen in dir auslöst?
Was das Gefallen in mir auslöst, das kann ich schlecht beantworten.
Also du siehst ein Motiv wie dieses Spinnnetz. Ich gucke mir das gerade an. Das ist wirklich interessant, weil es nicht weil es nicht so aussieht, wie man Spinnennetzen assoziiert, genau. Sondern es ist wirklich, ja, ganz genau. Aber das ist das andere und du hast das andere ja genau gesehen. Du hast gesehen, dass das zwar von einer Spinne konzipiert und gebaut worden ist, aber nicht aussieht wie ein klassisches Spinnennetz. Und du hast mit der Schärfe und der Unschärfe gespielt und dabei ist dieses doch für mich sehr emotionale Bild entstanden. Und dann ist dir als Text dazu eingefallen, ob was falsch oder richtig ist. Das scheint ja ein Thema zu sein für dich.
Ja, das ist auch ein Thema, weil man ja oftmals nicht weiß, es passiert auch so viel auf dieser Welt irgendwie. Und manchmal weiß man nicht, wie soll ich das sagen, soll man was glauben, soll man was nicht glauben, macht man selber alles richtig. Also da ist schon irgendwie auch viel Unsicherheit mit drin, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Aber das kenne ich gut. Also die Überschrift in meinem Leben ist, du machst eh alles falsch. Also von daher kenne ich das ja gut, dieses Gefühl.
Ja, okay.
Also diese Unsicherheit und auch wenn man Entscheidungen treffen muss oder als Erwachsener muss man ja dauernd Entscheidungen treffen. Ja, und wie gehst du damit um, mit dieser Unsicherheit?
Also eigentlich ist es, wie gehe ich damit um? Es kommt, wie es kommt. Das ist eigentlich so der Satz, den ich dazu sagen kann, weil lenken kann man es ja eh nicht, man kann es schon in irgendeiner gewissen Weise kann man es schon lenken, das ist schon richtig, manche Dinge. Aber so am Ende, was bei manchen Sachen, Entscheidungen, die man trifft, rauskommt, das empfinde ich oftmals, das hat man gar nicht so richtig in der Hand. Und das empfinde ich eben jetzt gerade bei dem Bild, das sind diese verschiedenen Richtungen, was diese die Gespinste quasi nehmen. Geht man einen richtigen Weg, dann ist es vielleicht ein bisschen ein breiterer Strang, geht man einen anderen Weg, wird es wieder schmäler, man könnte aber noch 5 Abzweige nehmen. Irgendwie so, das aufs Leben gesehen, man kann es nicht richtig lenken, finde ich.
Ja, wie sagt John Lennon, Leben ist das, was passiert, während du es planst.
Genau so. Genau so.
Ja, das kenne ich natürlich auch sehr gut. Rückblickend kann ich das auch sagen. Man kann einiges planen, man kann einiges entscheiden, aber wie sich das entwickelt, das sieht man erst im Rückblick. Also der andere Spruch ist ja auch, dass man Leben vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen kann.
Ja, das ist richtig. Man weiß erst, ob man was richtig oder falsch gemacht hat, wenn man es gemacht hat oder auch nicht.
Ja, genau, wenn es hinter dir liegt, genau. Aber das ist auch das Spannendste, finde ich, am Leben, oder?
Total. Total, ja.
Was interessiert dich mehr? Solche Spinnennetze oder ähnliches oder Menschen vor der Kamera?
Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, gefühlsabhängig. Manchmal ist man so in sich gekehrt, dann läuft man durch den Garten und fotografiert da irgendeine Kleinigkeit und manchmal ist es, ich habe ein Bild, da ist ein jüngerer Herr drauf, das ist quasi mein Neffe und das war so aus dem Affekt, da habe ich gesagt, jetzt bleibst du mal genauso sitzen und dann sieht man auf einmal wieder was und dann fotografiert man es halt, ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist beides faszinierend, muss ich sagen.
Ja, es sieht man auch deinem Instagram-Feed an, dass du wirklich sehr spontan und überhaupt nicht festgelegt bist. Und das ist ja auch irgendwie, also es ist erfrischend.
Ach, das ist schön zu hören, danke.
Ja, man sieht, ich habe gerade das Bild auf mit den beiden, mit den Masken, das finde ich sehr spannend, mit den beiden. Ja, also man sieht, dass du dich einfach spontan von einem Motiv ansprechen lässt. Dass du einfach dich von einem Motiv ansprechen lässt. Und dabei entstehen ganz unterschiedliche Sachen. Und das finde ich wirklich erfrischend, weil du so offen und erfreut dieses Motiv annimmst und nicht irgendwie sagst, das oder das ist richtig, sondern einfach machst und das sieht man deinem Feed an und das finde ich wirklich sehr erfrischend. Okay. Da sind Sachen bei, die sind verschwommen, dann klar, dann wieder Stillleben, dann solche Sachen wie das mit dem Spinnennetz und dann wieder solche Sachen wie mit den beiden Masken. Also ich finde das sehr erfrischend für jemand, der 5 Jahre fotografiert. Du solltest dir diese Offenheit behalten.
Ich glaube, die werde ich auch nicht so schnell verlieren. Das glaube ich tatsächlich.
Ja, aber ich halte das für ganz wichtig, sich diese Offenheit zu behalten, weil irgendwann wirst du dann sicherlich feststellen, was dir am meisten liegt. Aber im Moment, also nach 5 Jahren, kannst du ja noch nicht sagen, ich bin das oder das oder das oder das ist mein Stil. Und darum behalte dir in jedem Fall diese Offenheit. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Genau, weil du es gerade ansprichst, diese Stilfrage von Fotografien, das finde ich total schwierig, weil ich empfinde, das ist alles so vielfältig. Wie gesagt, weil wir es gerade vorhin vom Leben hatten und sowas, das ist alles so vielfältig und so bunt. Da möchte ich das auch irgendwie gar nicht. Also
es ist ja auch dein Hobby, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und du hast ja auch nicht vor, da bald deinen Beruf draus zu machen, oder?
Nicht unbedingt. Ich würde mich zwar freuen, wenn da ein bisschen mehr Feedback kommen würde. Wobei, das ist auch schon in Ordnung. Also mit diesen Masken, da hatten wir jetzt schon ein paar, haben mich schon ein paar Leute drauf angesprochen, ob wir da nicht was machen könnten. Natürlich, da bin ich natürlich für bereit. Aber im Prinzip, der Hauptberuf wird es wahrscheinlich nicht, sagen wir es mal so rum. Aber es ist einfach, weil es auch einfach eine schöne Sache ist. Vielleicht ist das auch Quatsch, wenn das hauptberuflich ist, müsste man sich vielleicht doch irgendwie festlegen.
Genau.
Und das weiß ich nicht so richtig, ob ich dazu bereit bin.
sei es einfach nicht. Was bist du denn vom Hauptberuf? Also womit verdienst du das Geld für deine Brötchen?
Meine Brötchen verdiene ich mit einem Handwerk, Gaswasserinstallateur.
Ah ja, das ist ja wahnsinnig nützlich. Also das braucht man ja immer. Das wird ja nie unmodern, so ein Beruf. Nee,
das brauchen wir tatsächlich immer, ja.
Ja, ist doch großartig. Also da hast du einen Beruf und vor allen Dingen was Handwerkliches. Das heißt, du kannst das mit deinen Händen machen. Ich finde das unglaublich wertvoll. Und ich fand an meinem Beruf das auch immer sehr wertvoll, dass ich etwas machte, was ich anschließend in die Hand nehmen kann. Und das ist ja bei deinem Beruf auch so. Und ich glaube, da liegt auch eine ganz große Befriedigung drin, etwas zu machen wie Gas und also wie Installation. Genau. Das ist doch, also du bist Handwerker. Und jetzt verstehe ich auch deine Unsicherheit oder deine Herangehensweise. Du lebst quasi das Gegenteil. Also in deinem Beruf, in deinem Handwerk gibt es bestimmte Handgriffe, da gibt es bestimmte Bedingungen, die du erfüllen musst. Es muss so oder so sein. Da kann man nicht ausprobieren. Da gibt es einfach Regeln, die du einhalten musst.
Das ist richtig, ja.
So. Und in der Fotografie lässt du dich nicht von Regeln begrenzen. Du machst einfach das, wonach dir ist. Und das ist das Gegenteil von deinem. Ja, und das ist das Gegenteil von deinem Beruf. Und das scheint ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass das einen ganz großen Raum für Befriedigung schafft.
Das ist so Yin und Yang, das ist tatsächlich, ja.
Ja, ne? Ja, aber darum musst du dir das unbedingt erhalten, weil das ist der wahnsinnige Ausgleich zu dem Stringenten in deinem Beruf, in dem es Regeln gibt, in dem man das so und so macht. Und da gibt es zwar Modernisierung und, aber es ist immer das gleiche Handwerk, wo es auf Präzision, Genauigkeit und das alles ankommt. Ja. Und dann hast du den Fotoapparat und du arbeitest digital, du hast nicht diese Materialschlacht, so wie ich angefangen habe. Na, du machst einfach und kannst es dir angucken. Und kannst da in eine ganz andere Welt abtauchen. Das ist doch großartig.
Auf jeden Fall. So, irgendwie ist es ja auch so tatsächlich. Weil, ja. Ja, nee, so ist es. Muss ich so stehen lassen. Alles gut.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich in den 5 Jahren dein Blick schon geschult hat oder verändert hat, seitdem du fotografierst? Machst du heute was anders als zu Anfang?
Das kann ich so nicht sagen, aber komischerweise bin ich vorgestern mal durch meinen Insta-Account so durch und irgendwie fand ich die Bilder damals auch irgendwie anders, auch in Ordnung, aber irgendwie gefallen sie mir jetzt nicht mehr so sehr wie die Bilder, wo man jetzt macht, aber warum auch immer,
Das ist Entwicklung. Ich habe auch jede Menge Bilder. Da habe ich gedacht, was hast du dir denn dabei gedacht? Neulich habe ich Fotos gefunden. Das war meine erste Schwangere. Das war meine Cousine. Das ist unendlich viele Jahre her. Und ich habe sie im Garten fotografiert und ich habe nicht gesehen, dass ihr rechts und links 2 Äste aus dem Kopf wachsen.
Ja, genau. Ja, das sind okay. Das sind diese Sache. Ja, da fotografiert man was und dann auf einmal denkt man im Hintergrund, mein Gott. Warum hat man das nicht gesehen, genau?
Ja, das würde mir heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Das ist mir da, also ja. Das ist über 40 Jahre oder ist gleich schon 50 Jahre her. Okay. Ja, bestimmt schon 50 Jahre her. Und das, weil ich ja gerade bei mir hier mein Archiv sichte, mein Printarchiv, ist mir das Bild in die Hände gefallen. Da dachte ich, toll, die sieht aus wie gehörnt. Ich kann von mir sagen, dass sich natürlich mein Blick im Laufe der Jahre verändert hat und ich solche Sachen natürlich heute sehe. Aber was sollen denn andere in deinen Bildern entdecken?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja oftmals habe ja auch so Bilder drin, wo ich einfach einen Text dazu schreibe und dann erhoffe ich mir vielleicht, dass die Leute einfach was dazu schreiben.
Okay.
Weiß ich nicht, das ist dann ein Bild von meiner Tochter gewesen, wo man den Stinkefinger sieht. Das war auch so ein spontanes Bild und da hatte ich es irgendwie gedanklich, hatte ich mich damit befasst mit Frauenrechten und dieser Geschichte. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja gut, weil man selber manche Sachen ja nicht so richtig sieht, weil man die Sorge vielleicht auch nicht hat, um davon vielleicht irgendwie eine Information rauszuschlagen.
Also ich kann dir hundertprozentig bestätigen, da du in einer privilegierten Situation als Mann bist, hast du wirklich große Schwierigkeiten, das Leben einer Frau nachzuvollziehen. Und da du eine Tochter hast, lass dir von ihr erzählen, wie das ist. Wie alt ist denn deine Tochter?
Sie ist 24.
Okay, sie wird sicherlich schon erlebt haben, was es bedeutet, als Frau in dieser Gesellschaft zu leben.
Das denke ich, ja, nehme ich an.
Ja, es ist ein, ich kann dir sagen, du lebst anders als Mann. Also du bist weiß und ein Mann. Du hast ganz viele Privilegien, die ich als Frau nicht habe und die deine Tochter auch nicht hat. Das ist so. Das ist jetzt nicht eine Meinung, sondern das sind Fakten, die ich belegen könnte. Ja. Müssen wir jetzt aber nicht. Sag mal, wenn du eine Ausstellung gestalten würdest, oder hast du schon mal an einer Ausstellung teilgenommen?
Nee, nicht so. Also was ich hatte, da geht es wieder um die Masken. Da hatte ich letztes Jahr ist gar nicht wahr. Dieses Jahr, da sind verschiedene Kneipen dann aufgebaut und in einer Kneipe hatte ich halt ein paar Bilder mir ausdrucken lassen. 40 auf 60 Größe ungefähr, wo manche Fastnetzmasken ausgestellt sind, beziehungsweise dieser Schandle. Und ja, das könnte man so sagen, das war so eine Art, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Ausstellung.
Dankeschön, mein Gott.
Ja, aber da kannst du sehen, wie stark dich das Thema berührt, also deine eigene Arbeit zu veröffentlichen. Was wiederum ein Indiz dafür ist, dass, wenn du fotografierst, das sehr viel in deinem Inneren berührt. Und damit, also du auch verletzlich wirst oder dich verletzlich zeigst. Und das finde ich total positiv. Und das solltest du schützen, weil das ist ein sehr wertvolles Gefühl. Also ich glaube, diese Angst habe ich ja eigentlich auch immer noch, wenn ich Bilder zeige oder wenn ich Ausstellungen zusammenstelle. Gefällt das den Leuten oder ist es das wert, gezeigt zu werden und so weiter? Das kenne ich ja heute noch, okay. Also dieses Gefühl. Und das sagt aber nur, dass das, was du tust, dir wichtig ist. Verstehst du, was ich meine?
Das verstehe ich, ja. Mich fasziniert, dass du das jetzt so sagst. Nach den vielen Jahren.
Ja,
also Wahnsinn.
Immer noch.
Ja, okay.
Immer noch.
Okay, spannend.
Ja, also ich wäre unglaublich empfindlich, wenn jemand meine Arbeit niedermachen würde. Das wird mich viel mehr treffen als alles andere. Da würden der Lobgesang, der allgemein angestimmt wird, der würde dann sofort verschwinden, sondern es würde nur die Kritik noch bestehen. Ich werde selten kritisiert. Also das, so. Ich weiß aber, ich hatte vor 36 Jahren, also andersrum, in Düsseldorf, das Stadtmuseum Düsseldorf plante eine Ausstellung zu Düsseldorfer Fotografinnen, an der ich natürlich auch teilnehmen werde. Und vor 36 Jahren oder so war schon mal eine Ausstellung, die hieß auch Düsseldorfer Fotografinnen. Und ich habe da auch mit einigen Bildern teilgenommen. Und ich weiß, dass eine Gruppe von Studenten irgendwo was geschrieben hat zu meinen Arbeiten, das wäre doch sehr dokumentarisch und noch ein Wort, das mir jetzt nicht einfällt. Und mich hat das damals verletzt. Also ist es 36 Jahre her. So. Und es hat mich damals verletzt, das weiß ich noch. Aber ich gedacht habe, was bilden die sich ein? Die haben doch noch keine Ahnung, sowas zu sagen. Natürlich, meine Schwarz-Weiß-Reportagen waren sozialdokumentarische Reportagen. Das ist eine richtige Einordnung. Aber das kann man nicht als Abwertung benutzen, weil es einfach ein eigenes Sujet in der Fotografie ist und eben auch genauso wichtig ist. Okay. Als ich jetzt meine Ausstellung in Chemnitz hatte, hatte ich auch ein bisschen Sorge. Also die Sachen waren ja nun 35 Jahre alt und zeigte eine Welt, die es nicht mehr gibt. Also das, was die Bilder zeigten, gibt es ja nicht mehr in dieser Stadt.
Ja.
Und ich hatte schon Sorge, also ich weiß, dass damals, also diese Ausstellung ist durch mehrere Städte gereist und in einer Kritik hieß es, das wäre der Blick der Westdeutschen auf Ostdeutschland. Und das war es nicht, weil so einen Blick habe ich nicht. Also grundsätzlich ist es richtig, ich bin in Westdeutschland sozialisiert und aufgewachsen, aber ich gehe nicht mit mir bewussten Vorurteilen ran an solche Geschichte. Und alle anderen Kritiken in einer also Rezension hieß es immer, ja genauso. So hat es ausgesehen, genauso war es. Das war das Hauptsächliche, was gesagt wurde, wenn Leute meine Ausstellung sahen. Und einer sagte eben, ich hätte den arroganten Blick der Westdeutschen. Das hat mich sehr getroffen. Und es hätte ja jetzt auch wieder passieren können, als ich die Bilder gezeigt habe, dass jemand gesagt hätte, mein Gott, so. Aber hat keiner. Also es sind Leute zu mir gekommen, haben gesagt, ja, so war es damals. Und meine Tochter und das. Also es gab da sehr viel positive Resonanz. Und ich glaube, die Menschen haben auch erkannt, so war es damals. Und ihnen ist bewusst, wie es heute ist. Und diesen Unterschied, dass der wohltuend ist und dass sich was verändert hat. Also das haben sie gesehen und es gab keine Kritik, es gab nur Zustimmung. Aber selbstverständlich habe ich immer noch, wie soll ich das sagen, Sorge kann man nicht sagen, aber es gibt immer noch den Moment, wo ich denke, oh Gott, darf ich das jetzt zeigen? Ich habe natürlich Techniken entwickelt, die mich dieses Gefühl überspringen lassen. Oder Anfang dieses Jahres gab es ja im Stadtmuseum eine Ausstellung, das ist Gesellschaft, da hingen auch Sachen von mir und unter anderem auch KI-Sachen, die ich gemacht hatte. Ich habe also eine Zeit vor ungefähr einem Jahr, habe ich einmal sehr intensiv mit der KI gearbeitet, habe Bilder generieren lassen und Geschichten dazu erfunden und habe das einfach ja irgendwie als Dokumentation gezeigt, um zu sagen, Leute, das ist möglich mit KI, beschäftigt euch gefälligst damit, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und die Sachen hingen auch in der Ausstellung. Und ich hatte dann auch einige Gespräche dazu und das fand ich hochinteressant. Also, was ich damit sagen will, natürlich kenne ich diesen Moment des Sich-Zeigens oder wenn ich ein neues Projekt anfange, von dem ich noch nicht weiß, wo es hingeht. Und wie gesagt, wenn ich Projekte angefangen habe, hatte ich immer die Idee, die habe ich mal morgens kurz nach dem Aufwachen. Und da ich ja ich gebe immer meinem Impuls nach, und zwar sehr spontan. Ich bin eine Spontaneuphorikerin.
Okay.
Setze ich diese Idee dann um, ohne zu wissen, was letztendlich dabei rauskommt. Also so bin ich an ganz viele Projekte und Ideen rangegangen und auch an meine Serie über die brustkrebserkrankten Frauen und so. Das waren immer Kurzzeit-Euphoriker-Momente, wo ich dachte, gute Idee, oder die Grauhaarigen. Also, oder ich habe ja mal was gemacht mit einem Trenchcoat, oder ich habe auch mal Menschen fotografiert mit einer Tüte über dem Kopf. Also das sind immer so Momente, da habe ich eine Idee und dann setze ich die um. Und da mache ich mir selten einen Plan, sondern fange dann an und während ich... Ja, spontan. Und während ich das mache, entwickle ich dann einen Plan, wie es dann weitergeht. Und das war bei mir bisher immer erfolgreich. Oder als ich mit meinen Reportagen fotografiert habe, da bin ich ja zu Terminen gefahren, da konnte man ja auch nichts planen, außer den Weg dahin. Also mehr war ja nicht zu planen. Demonstrationen, Kundgebungen, Friedensbewegungen, das alles, was ich fotografiert habe, das war ja nicht planbar, weil ich ja nicht wusste, was da passiert. Ich wollte eigentlich gestern zu einer Pride-Demo hier in Düsseldorf gehen. Ja, aber es waren 30 Grad, da kann ich nicht rausgehen, das tut mir...
Wir hatten es ja davor mal drüber gehabt, da habe ich auch überlegt, ob es jetzt tatsächlich rausgeht bei den Temperaturen.
Nee.
Boah, weil das ist brutal.
Nee, das war klar, dass das geht nicht. Also das war ganz klar. Ich wäre wirklich gerne hingegangen, es muss auch sehr bunt gewesen sein. Ich habe Fotos gesehen. Also ich hätte das gerne gemacht, um auch einfach mich selber in der Situation zu erleben und zu gucken, wie ich dann fotografiere. Als ich die AfD-Demo Anfang letzten Jahres fotografiert habe, habe ich gemerkt, dass ich automatisch in den alten Modus umschalte und genauso fotografiere, wie ich das früher gemacht habe. Aber also bei den Temperaturen kann ich nicht rausgehen. Und meine Gesundheit ist ja nun seit Monaten immer noch im Heilungsprozess befindlich und ich habe ja so gut wie keine Kondition. Und dann das Wetter, das war ein absolutes No-Go. Das wäre nicht gegangen. Ist mein Heuschnupfen.
Ist es noch aufgrund von dem Sturz in Chemnitz oder?
Ja, also ich habe ja aufgrund des Sturzes habe ich ja fast 2 Monate im Bett gelegen, weil ich ja beim Laufen stehen und sitzen Schmerzen hatte. Und wenn man in meinem Alter so lange liegt und sich nicht bewegt, dann verschwinden die Muskeln von ganz alleine. Und das ist also, ich habe überhaupt gar keine Kondition. Ich habe immer wieder versucht, mal anzufangen. Dann war das Wetter und andere Geschichten. Und außerdem habe ich ja so eine rezidivierende Depression, die jetzt gerade wieder verschwunden ist, Gott sei Dank. Also all dieses Konglomerat an Befindlichkeiten verhindert gerade, dass ich Kondition aufbaue. Und ich nehme mir zwar jeden Tag vor, um 6 Uhr in die Muckibude zu fahren, doch leider schlafe ich um 6 Uhr noch.
Also, das muss man auch wollen zu der Uhrzeit.
Ja, ich will es ja. Ich werde nur nicht wach und Wecker stelle ich mir keinen dafür. Aber wenn ich dann wach werde um 9, dann haben wir schon 30 Grad und dann weiß ich, was das bedeutet. Also ich kann das Haus nicht verlassen. Also das ist unmöglich.
Ja, das ist
nein,
es
ist aber okay.
Bei dieser aber Temperatur.
Ja, nee, das geht gar nicht. Also ich habe ja eine 85-jährige Schwester, die mich ja normalerweise sonntags besuchen kommt. Die kommt heute nicht, weil die Klimaanlage in ihrem Auto nicht funktioniert und es wirklich nicht gut ist, wenn sie sich bei diesen Temperaturen im Auto befindet. Also es ist schon so, aber ich hoffe, dass ich irgendwann wieder Kondition haben werde und ich werde daran arbeiten, weil die nächste Station wäre dann Pflegeheim oder Rollator, was für mich irgendwie überhaupt nicht in Frage kommt. Aber ich arbeite dran. Aber momentan immer, ich bin 75, da ist halt einiges anders. Wie alt bist du, Benni?
40.
Ja, überleg dir mal, das sind 35 Jahre. Ich bin fast doppelt so alt wie du. Also das macht schon... das macht, wie beeindruckend, ich werde davon ganz alleine älter, da tue ich ja nicht viel für, das kommt ja von ganz alleine.
Ja, das ist richtig, ich meine beeindruckend in der Art und Weise, so von der Art, wie du so drauf bist und alles, also das finde ich total beeindruckend, wenn man da an manche ältere Herrschaften denkt, also fasziniert mich wahnsinnig.
Ja, du, danke schön. Also ich kenne wenige Menschen in meinem Alter. Das ist ein anderes Problem, weil einige schon nicht mehr leben. Oder ich kenne halt wenige Menschen in meinem Alter. Und meine Schwester, die ja nur 10 Jahre älter ist als ich, die ist körperlich fitter als ich. Also obwohl sie schon einen Herzinfarkt hinter sich hatte, sie macht regelmäßig Sport, jede Woche. Und das finde ich total beeindruckend. Sie fährt noch wirklich sehr gut Auto. Ja, also wir haben wahrscheinlich gute Gene von unserer Mutter. Also meine Mutter war eigentlich auch eine sehr aktive Frau, bis ins hohe Alter. Und ich bin ganz zufrieden. Also ich muss genügend trinken, damit mein Geist nicht wirklich einschläft. Weil wenn man zu wenig trinkt, verliert man ganz schnell die Fähigkeit zu denken. Ja. Und ich tue eigentlich das, wonach mir ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Und du weißt, dass es in meinem Podcast so eine nette kleine Rubrik gibt. Ich muss mal gerade gucken, wie lange wir schon miteinander reden. Ja, genau, 45 Minuten. Also es gibt eine Rubrik in meinem Podcast, da stelle ich so Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Und an diesem Punkt kommen wir jetzt. Bevor wir dazu kommen, kannst du mir noch eine Frage stellen, wenn du möchtest?
Genau, eigentlich sind es zwei.
Okay, du hast ja schon was überlegt.
Nee, das ist nur was Kleines oder ja, weil es jetzt schon sich irgendwie lange durchzieht. Und das Erste wäre das mit diesen Stillleben. Hast du das vor, noch weiterzumachen? Wie klingt das? Nee.
Also das war ja, also diese Stillleben-Geschichte, die habe ich ja vor 2 Jahren gemacht.
Genau,
ne? Und das war ja sehr spontan. Und zwar habe ich von einem Freund ein Buch geschenkt bekommen von einem Schweizer Fotografen, der hat Stillleben mit Aktfotos verbunden. Und das hat mich unglaublich fasziniert und hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich doch mal probieren. Und da ich ein sehr schönes Tageslicht in meinem Studio hier zu Hause habe, habe ich einfach angefangen. Und dann hat mich das so ergriffen, dass ich nicht aufhören konnte. Also ich habe dann, also das ist so bei mir, das ist auch so typisch, das sind die ADHS-Anteile in mir, die habe ich auch, dass ich einfach nicht aufhören kann. Das ist so typisch für ADHSler, dass wenn irgendwas in ihr Leben tritt, was sie fasziniert und sie ergreift, dann machen sie das. Das ist irgendwie diese Spontaneuphorik, da kann man nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören und wie gesagt, ich habe so ein tolles Seitenlicht hier und ich habe das alles mit Tageslicht gemacht. Nee, also irgendwann war es gut, dann habe ich ja das Buch gemacht, dann habe ich das Buch gemacht dazu, wo ich auch genauso es machen musste und jetzt ist es gut und jetzt habe ich in meinem Studio ein Arbeitstisch stehen und meine ganzen Prints ausgebreitet, um sie zu sortieren, das heißt momentan kann ich gar nicht fotografieren, also logischerweise geht es mir auch gut damit. Ja,
okay.
Also ich habe das gemacht, das Thema hat mich angesprungen und ich bin jetzt, glaube ich, fertig damit.
Nee, weil da haben mich auch ein Bild irgendwie total fasziniert. Das ist irgendwie eine, das muss in den, das sind die ersten paar Bilder, da sind zwei verschiedene Kannen drauf.
Ah ja.
Ich weiß nicht, warum diese Kannen mich so faszinieren, aber deswegen musste ich dieses Mal fragen, ob das,
Zwei verschiedene Kannen, muss ich mal gucken, was das war, ja. Also ich bin einfach in meiner Wohnung rumgegangen und habe Gegenstände gesucht, die ich benutzen kann. Also das war ganz simpel, also wirklich ganz
also
simpel.
Also ganz spontan einfach.
Ja, ich bin durch meine Wohnung gegangen, habe gedacht, was kann ich noch fotografieren?
Okay, gut.
Im Ernst, das war so. Und da ich habe ja nun viele Sachen, ich habe eine große Wohnung, die eigentlich zu groß ist, aber ich wohne hier schon seit 1989 und da sammelt sich halt einiges an. Und das habe ich gemacht, weil mich hat vor allen Dingen das Licht fasziniert und wie diese Gegenstände mit diesem Licht wirken, das hat mich total fasziniert. Und ich habe das ja auch alles vor schwarzem Hintergrund gemacht und Also mich hat es wirklich fasziniert und wenn ich mir die Sachen angucke, mir gefallen sie immer noch, aber ich habe momentan überhaupt gar keinen Drang zu fotografieren. Also das ist ganz eigenartig, weil ich, wie gesagt, mich mit meinem Nachlass beschäftige, mit meinem Archiv. Das ist halt sehr spannend. Ja, gut, die zweite Frage.
Die zweite Frage ist, Du fährst ja relativ oft Niederlande, ist es, oder? An die See. Warum ist es dorthin?
Also Ameland heißt die Insel. Da bin ich 2012 zum ersten Mal hingefahren. Und zwar hatte ich damals noch zwei Hunde. Und ein Freund hat gesagt, dass die Insel sehr hundefreundlich ist. Also in der Regel gibt es Orte, die nicht sehr hundefreundlich sind. Und die war's. Und dann bin ich mit meinen zwei Hunden hingefahren, habe erlebt, dass die Insel sehr hundefreundlich ist. Und sie hat mir einfach unheimlich gut gefallen. Also die Weite, das Meer, die Ruhe, die absolut andere Atmosphäre als hier in der Großstadt. Ja, und seitdem fahre ich tatsächlich mehrmals im Jahr dahin. Ich war in diesem Jahr schon zweimal da und plane, noch einmal hinzufahren. Also das ist so. Ich fühle mich da wirklich, das habe ich auch, also ich fahre mit meiner Schwester dorthin.
Ja.
Und ja, und mit meinen Hunden, die sind jetzt beide tot und ich werde mir auch keinen neuen anschaffen, habe ich entschieden, weil ich endlich ohne Kind und ohne Hund bin. Das heißt, ich bin nur für mich selber verantwortlich. Aber wir lieben es, dort auf der Bank zu sitzen und einfach aufs Meer zu schauen.
Also Seele baumeln lassen.
Ja, wirklich so dieses einfach nichts tun und diese Ruhe. Okay. Und ich koche da für uns beide. Ich lebe ja allein und für eine Person zu kochen ist manchmal blöd, aber für zwei, da lohnt sich das schon. Und ich mag diese Ruhe dort, ich mag diese Weite. Die Insel hat unendlich lange Sandstrände, wirklich unendlich lang. Seit Corona haben die Holländer diese Insel entdeckt und es wird von Jahr zu Jahr mehr. Ja, es wird voller, aber das verläuft sich trotzdem. Und ich finde, wir finden immer noch einen Ort, wo eine einzelne Bank steht und wir wirklich stundenlang nicht, aber halt lange aufs Meer blicken können. Ja, stundenlang geht nicht, weil wenn die Sonne knallt, dann ist das nicht so ungefährlich. Aber wir haben letzten Mal unseren Zweisitzer-Rad gemietet. Früher bin ich alleine sehr viel Rad gefahren. Meine Schwester ist mit den Hunden im Auto vorgefahren und ich bin mit dem Rad nachgekommen. Das war großartig. Also ich liebe es. Ich liebe es unglaublich, auf dieser Insel zu sein. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich so oft immer an den gleichen Ort fahre. Aber es ist immer wie ein Nachhausekommen, weil mir alles vertraut ist. Also es gibt nicht diese Aufregung, dass du an einem neuen Ort hast. Also ich bin ja in der letzten Jahren ja auch nach Hamburg oder ich bin ja öfters nach Paris gefahren oder nach Berlin oder so. Das mache ich auch sehr gerne. Aber diese Ruhe, die ich auf Abeland erlebe, ist einfach sowas von großartig. Okay, sehr das schön. Waren deine Fragen.
Dankeschön, alles. Dankeschön.
Oh, bitteschön. Jetzt fangen wir also an. Du bist bereit, ja?
Ich bin bereit.
Wildcampen oder Luxushotel?
Wildcampen.
Singen oder tanzen?
Tanzen.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Freizeit.
Fernsehen oder ein Buch lesen?
Fernsehen.
Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
Wahre Liebe.
Gesund oder lecker?
Gesund.
Cocktails oder Wein?
Dann nehme ich einen Wein.
Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Eher Morgenmensch.
Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
Auf sich zukommen lassen.
Alles wissen oder alles haben?
Alles wissen.
Schoko- oder Vanillepudding?
Ganz klar Vanille.
Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Kochen oder bestellen?
Bestellen.
Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Sprudel oder normales Wasser?
Sprudel.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix.
Komödie oder Horrorfilm?
Oh, ganz klar Komödie.
Hund oder Katze?
Katze.
Drachen oder Einhörner?
Ich glaube, ich nehme Einhörner, das ist gut.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Süßes oder salziges Popcorn?
Salzig.
Waffeln oder Pfannkuchen?
Pfannkuchen.
Fußball oder Formel 1?
Puh, da wird's schwierig. Formel 1.
Star Trek oder Star Wars?
Star Trek oder Star Wars? Star Trek.
Sport schauen oder Sport machen?
Sport machen, ganz klar.
Okay, Online-Shopping oder im Laden kaufen?
Online-Shopping.
James Bond oder Superman?
Superman.
Rockstar oder Rennfahrer?
Rennfahrer.
Spider-Man oder Hulk?
Spider-Man.
Hund oder Katze?
Katze.
Tattoo oder Piercing?
Tattoo.
Duschen oder Baden?
Duschen.
Neubau oder Altbau?
Altbau.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Optimist oder Pessimist?
Das ist schwierig. Aber ich glaube, prinzipiell Optimist.
Windows oder Apple?
Windows.
Sparen oder Geld ausgeben?
Wir machen Geld ausgeben.
Allein oder im Team arbeiten?
Im Team.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
PC oder Tablet?
PC.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Routine oder Spontanität?
Spontanität.
Leben nach dem Tod oder nicht?
Ah doch, das nehmen wir. Leben nach dem Tod ist gut.
Okay.
Ja, das war jetzt spannend.
Okay, das war's jetzt. Das hat sich doch wirklich sehr gut angehört. Okay, und was ist jetzt, oder hast du oder gibt es einen nächsten Termin, an dem du sagst, jetzt gehe ich wieder mal fotografieren, nehme die Kamera in die Hand?
Oh, den habe ich so spontan nicht. Also doch eigentlich gibt es den. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde am Wochenende fahre ich einen Radmarathon in Österreich und da werde ich auf jeden Fall die Kamera mitnehmen. Was dann daraus wird, weiß ich noch nicht, aber da wird sie auf jeden Fall dabei sein.
Okay, pass auf, ich habe noch was auf deiner Homepage entdeckt. Ich muss mal gerade gucken, wo ich diese Notiz jetzt finde. Du hast einen Hinweis auf ein Stockfoto-Plattform auf deiner Homepage. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Warte mal, wo habe ich das denn jetzt? Wo habe ich das denn jetzt? Pantamedia.
Ja.
Das ist eine Bildagenturquelle. Hast du Bilder auf deiner Homepage, die nicht von dir sind, sondern von Pantamedia?
Das ist dieses Objektiv, was man im Hintergrund. Ist es mit Ruf?
Verstehe.
Ist es nur dieser eine.
Dieses eine Foto auf deiner Homepage. Okay,
genau,
verstehe.
Wo man quasi. Daraus ist eine Visitenkarte entstanden quasi. Und das habe ich ganz gut gefunden. Und das Bild haben wir von dort quasi runtergenommen. Aber die Bilder, die drauf sind, also die Fotos, die sind alle von mir.
Okay, also danke für die Aufklärung.
Bitte gerne.
Hatte mich irgendwie irritiert, dachte ich, dass ich dich das fragen will. Wunderbar.
Ja,
Benni, ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Ich hoffe, es war jetzt keine zu große Aufregung.
Es war keine Operation am offenen Herzen. Definitiv nicht. War gut.
Gott sei Dank. Dann wünsche ich dir fürs Radfahren und alle deine fotografischen Projekte erstmal immer gutes Licht und gutes Wetter und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und dir auch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und lass es dir gut gehen.
Du, das werde ich hundertprozentig versuchen. Danke.
Sehr schön.
Benni Groh hat uns heute mitgenommen auf eine Reise zwischen Geschwindigkeit und Intuition, zwischen Alltagsmomente und innerer Landschaft. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Bis bald und danke fürs Zuhören.